Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn der Sven seine Moderation macht, dass am Ende die Pointe alles wegnimmt, was ich jetzt sage. Aufpassen. Ich möchte mit euch weitermachen im Johannesevangelium und den Text für heute zuallererst lesen aus Johannes 8. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn wir Gottes Wort so vor uns haben und lesen. Jesus aber ging an den Ölberg, frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch, bei der Tat selbst, ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangen von den Ältesten bis zu den Letzten, und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau in der Mitte. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Soweit der Text für heute. Leute, was wir hier gelesen haben, was wir hier übermittelt bekommen in dem Evangelium, ist eine sehr beeindruckende Geschichte, weil sie zeigt, wie Jesus mit Nöten, mit Fragen und Versagen der Menschen umgeht. Und es ist eine beeindruckende Geschichte, weil sie zeigt, wie wir Menschen sind und wie wir miteinander umgehen und wie wir über Glaube, Moral und Gottesbeziehung denken. Nach seiner Gewohnheit, also, so haben wir hier gelesen, lehrt Jesus im Tempel, also ein neuer, frischer Tag beginnt, und Jesus ging an den Ölberg. Ich lese nochmal die Verse 1 bis 2. Jesus aber ging an den Ölberg, frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Jetzt stellt euch die Situation vor, ein Raunen. Jetzt kommen die Pharisäer und stören diese Lehrrede auf dem Tempelbezirk. Und sie schleppen eine Frau vor Jesus und sie stellen sie dort vor allen aus. Habt ihr das Bild im Kopf? Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Was für eine Szene. Ich möchte, dass ihr die bildlich vor Augen habt, was da passiert. Da wird auf dem heiligen Tempelberg eine Frau vorgeführt, vor allen. Und die Frau fühlt 1000 Augen auf sich gerichtet. Am liebsten würde sie in den Boden versinken. Und die anderen, die drumherum stehen, fragen sich: was wollen die mit der? Und dann bringen die Pharisäer ihre Klage vor Jesus und fragen: Und Jesus, wie regeln wir das jetzt? Wie regeln wir das Problemchen? Was sagst du? Das heißt, diese Ankläger machen sich keine Gedanken um diese Frau, sondern sie bringen diesen Fall mit einem ganz bestimmten Hintergrund in die Öffentlichkeit. welchen? Mose hat geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Was sagst du? Also, hier geht es nicht um irgendeine jüdische Tradition, sondern hier geht es um das Gesetz, das, was in der Schrift steht. Nichts Erfundenes, nichts Traditionelles. Und im griechischen Original klingt es mehr so: Mose hat geboten, solche zu steinigen. Du aber, was sagst du? Ich kriege das einfach nicht gelb hier vorne. Könnt ihr mir mal helfen? Das ist im Griechischen betont. Zweimal das Wort du. Sie suchen also etwas, um öffentlich darzustellen, dass Jesus mit Mose nicht übereinstimmt. Das ist ihr ganzes Problem. Das wollen sie demonstrieren. Und sie sagen zu ihm, schau mal, Jesus, du behauptest doch, von Gott zu sein. Das hat er die ganze Zeit gesagt. Wir haben das im Johannesevangelium gesehen. Dann weißt du auch, Jesus, dass in der Bibel, also in der Heiligen Schrift, in den Heiligen Schriften drinsteht, wer Ehebruch begeht, den muss man steinigen, Jesus, das weißt du doch. Und der Gedanke dahinter ist so eine gewisse Sicht, wie es sich in das Judentum eingeschlichen hat, nämlich dies: Wir haben Gebote und die regeln alles. Sie regeln auch unseren Umgang mit Gott. Von daher scheint alles klar zu sein. Die Frage ist nur, Jesus, wer wirft zuerst? Wer wirft zuerst? Es kann doch nur um diese Frage gehen. Was sagst du jetzt? Ich möchte uns das ein bisschen erklären, was hier passiert. Ich will euch das folgendermaßen sagen. Lest mal dieses Wort. Ich kann noch schreiben. Das ist Regellion. Kennt ihr Regellion? In einer Regellion geht es immer um richtig und falsch. Es geht darum, die Frage zu beantworten: Was sagt die Moral? In der Regellion dreht es sich darum, was ist moralisch richtig, was ist moralisch falsch. Und dazu brauchte man einen Maßstab, eine Wertung, um das überhaupt sagen zu können. Und wenn man das hatte, dann war man ganz schnell beim Richten. Die Zeigefingermentalität, die frischer Tat ertappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben auch manchmal Christen, manchmal auch Gemeinden sich seit den Anfängen her verleiten lassen, auch so auf andere zu zeigen. Deswegen hat Paulus so oft geschrieben und auch ist auf das Gesetz eingegangen, weil irgendwas haben wir da nicht richtig verstanden. Und weil das Gesetz immer mal wieder in der Kirche nicht richtig angewendet wurde, ist es nun so, dass auch heute noch viele Menschen denken, Gott ist ein richtender Gott. Der wartet geradezu, bis ich den nächsten Fehler mache, um dann draufzuhauen. Das ist ein Gottesbild von vielen. Und wenn manche Gemeinden so geprägt sind, dann fallen oft Sätze wie, hey, das muss jetzt aber mal klar gepredigt werden. Und ich hoffe du, Pastor Krug, dass du das mal so richtig jetzt mal hier deutlich machst, was hier die Meinung ist. Das ist so eindeutig geregelt in der Bibel. Also wie hier einige denken, wie hier einige leben, so geht das nicht. Ich möchte mit euch einige Gedanken denken anhand dieses Textes. Ich behaupte mal, wir alle hier kennen Regellion. Wir alle kennen Regellion. Wir alle haben Normen, wir haben Maßstäbe, die wir an uns selbst setzen und auch an andere anlegen. Und das Ziel ist, dass diese Normen erfüllt werden. Das ist stressig. Und oft setzen wir auch als Christen den Standard für uns selbst und für andere so hoch, dass irgendwann Christsein nur noch Druck ist. Kennt ihr das? Wir alle kennen Regellion, manchmal als Betroffene und manchmal als Handelnde, aber wir kennen alle Regellion. Und diese Leute, diese geistlichen Leiter damals in Israel sind hier die Handelnden, die bringen eine Frau, sie ist die Betroffene, zu Jesus, denn sie haben gedacht, die Bibel, die Heiligen Schriften sind dazu da, um Regeln zu finden, die man erfüllen muss und auch erfüllen kann. Aha, da steht drin, wer die Ehe bricht, soll gesteinigt werden. Ich habe eine Regel gefunden. Möchte ich einige Aspekte sagen anhand dieses Textes, was Regellion macht. Regellion führt Menschen vor. Es geht dem Pharisäer nicht um die Menschen. Sie missbrauchen hier eine Frau für ihre Zwecke und zitieren dabei sogar die Heiligen Schriften. Sie benutzen diese Frau als ein bloßes Objekt, sie sind völlig egal. Das nächste Mal erwischt es einen anderen. In Markus 3 könnt ihr nachlesen, dass ein Mann mit einer verkrüppelten Hand kommt und da sind sie kritisch. Wir haben gelesen von dem Mann, der 38 Jahre gelähmt am Teich lag und da waren sie kritisch. In Johannes 9 werden wir noch sehen, die Heilung eines Blinden, die konnten sich nicht mit ihm freuen, dass er wieder sieht, sondern sie haben ihm Druck gemacht. Religion. Kennen die Bibelstellen, wir kennen den Wortlaut und sie machen Menschen damit kaputt. Wussten die nicht, dass zum Ehebruch zwei gehören? Also der die Ehe bricht, der ausbricht und der einbricht? Und den, der in der Ehe betrogen wurde, wo sind die alle? Schaut, ich sage uns das einfach, um uns sensibel zu machen, als KFB, als Gemeinde. Menschen mit dieser Prägung bringen diese Frau zu Jesus und sagen, Jesus, sag du jetzt mal, wie willst du das regeln? Wie gehen wir damit um? Sie denken, jetzt sind wir aber mal ganz gespannt. Also mein Blick auf die Regel, Jesus, der ist doch so korrekt. Da steht eindeutig so drin in den Schriften. Und jetzt sehen wir, dass es hier wiederholt eine Auseinandersetzung gibt zwischen Jesus und den geistlichen Leitern. Sie wollen ihnen eine Falle stellen. Das ist alles, was sie mit der Regel machen wollen. Ganz ehrlich, wo viele Paragraphen sind und viele Regeln wichtig sind, da kann man viele Möglichkeiten schaffen, andere anzuklagen. Macht das Sinn? Wo viele Regeln sind, da findest du immer eine Übertretung. Und die Betroffenen werden dadurch entweder total verunsichert oder sie rebellieren und finden ihrerseits nun wieder Schlupflöcher, um durch diese Regeln rauszukommen. Das ist ein Kreislauf. Wir müssen alle mit Religion irgendwie umgehen. Und je enger das Gesetz und die Auslegung des Gesetzes, umso schneller verheddert man sich da drin. Nochmal, die Absicht der Pharisäer war nicht, unter den Juden die Moral zu schützen, sondern sie wollten einen Anlass finden, um Jesus anzuklagen. Dafür musste die Frau herhalten. Religion führt Menschen vor. Mit anderen Worten, Jesus, jetzt verheddere dich hier bitte. Das war eine schlaue Strategie. Überleg mal, wenn Jesus diese Frau nicht schützt, dann war er auf der Seite der Pharisäer kein Freund der Sünder mehr. Wenn er sie schützt, dann übertritt er was? Die Regel, das Gesetz. Also alle um Jesus herum haben aus dem Glauben eine Religion gemacht. Das war der Tempelberg. Und sie setzen nun diese Religion ein, um Jesus in eine Falle zu locken. Woher wissen wir das? Weil Johannes uns einen Einblick gibt in das Herz dieser Leiter. In Vers 6 am Anfang. Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Und mehr ging es nicht. Und die Frau steht in der Mitte. Allen Blicken ausgesetzt. Könnt ihr die Szene nochmal vor Augen malen? Und jetzt, was macht Jesus? Jetzt wird spannend. Das ist so der Stoff, aus dem die Skandelchen sind. Das ist atemlose Stille. Was wird Jesus sagen? Noch immer steht die Frau da wie ein Häufchen Elend, aber Jesus schweigt, als ob ihn das nicht aufregen würde, was die Frau getan hat, sondern es wirkt so, als bliebe er sehr ruhig. Er schreibt auf den Boden. Was ist das denn? Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger. Ja, wie Jesus, nicht empört? Jesus, du antwortest gar nichts? Du wendest deinen Blick von allen weg auf die Erde und schreibst etwas mit dem Finger auf den Sand? Ich habe keine Ahnung, was er geschrieben hat. Aber was auch immer, die Ankläger interessiert das nämlich auch nicht. Sie fahren fort mit den Anklagen, sie lassen nicht locker. Es heißt, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, das heißt, er malt da irgendwas auf der Erde, schreibt da, malt da was, fangen sie an, Jesus, hey, wir wollen eine Antwort. Sag was dazu. Jetzt. Ein zweiter Gedanke aus dem Text. Wisst ihr, Religion will den kurzen Prozess. Ist doch alles klar. Ich möchte das mal doppeldeutig gebrauchen, dieses Wort. Kurzer Prozess. Ihr kennt das? Jetzt machen wir mal kurz einen Prozess. Kennt ihr das? Religion will Fakten. Jetzt und sofort. Es ist doch alles klar. Es ist schwarz und es ist weiß. Jesus, mach es kurz. Und Religion lässt keinen Raum für Prozesse, für Spielräume, für Umkehr, für Wachstum, für Erkenntnis. Kurzer Prozess. Das macht Religion. Religion hat keine Geduld, kennt keine Gnade. Hier steht doch das Wort, Jesus. Wie regeln wir das jetzt? Sofort, an dieser Stelle. Jesus, willst du nicht antworten? Bist du nicht bibeltreu? Bist du nicht klar in deinen Aussagen? Und schaut, wie hat dieser Jesus jetzt reagiert? Jesus sagt etwas Interessantes, etwas, das alle auf diesem Tempelplatz zunächst mal auf eine Stufe stellt, zusammenbringt, sozusagen vereint. Wisst ihr, was er sagt? Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Jesus spricht von der ganz großen Einheit aller Menschen, aller Nationen, aller Kulturen. Sie haben alle gemeinsam ein Problem. Was? Sie sind Sünder. Ich bin Sünder. Du bist Sünder. Und auf dem Tempelberg wird das angesprochen. Wer von euch ohne Sünde ist, schaffen wir eine große Einheit mal unter den ganzen, die hier stehen, mit einer Ausnahme Jesus. Wer ohne Sünde ist, der werfe zuerst. Schaut, dahin führt Jesus Menschen, die er retten will. Erkennen ihrer Sünde. Hey, keiner hat den Grund, sich über den anderen zu erheben. Und nun sehen wir hier, was das Gegenteil von Religion ist. Wisst ihr, was das Gegenteil von Religion ist? Evangelium. Evangelium. Ich möchte euch das erklären, weil das so wichtig ist. Was sagt denn das Evangelium, das bis heute in der ganzen Welt gepredigt werden soll? Hä, wo bin ich denn jetzt? Sorry, Leute. Ja, lass uns weg. Okay. Das Evangelium sieht zunächst mal genau diesen Punkt, dass alle Menschen rettungsbedürftige Sünder sind. Für manche ist das keine gute Nachricht. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Darf ich mal mit euch kurz in die Praxis gehen, ins Alte Testament. In die Praxis des Steinewerfens. Habt ihr schon mal gelesen, 5. Mose steht's. Da sagt Mose dem Volk: So sollst du jenen Mann oder jene Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, du sollst sie steinigen, dass sie sterben. Auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet werden, wer sterben soll. Er soll nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin getötet werden. Die Hand der Zeugen soll zuerst an ihm sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Meint ihr, dass der Kontext Ehebruch ist? Ich habe mich ja vorbereitet. Ist nicht Ehebruch, sondern Götzendienst. Götzendienst. Gott ersetzen durch etwas anderes, auch durch Sex, wie bei dieser Frau, aber auch durch Geld, durch Ansehen, Missbrauch haben wollen. Gott ersetzen, Götzendienst. Aber auch damals warfen nicht alle auf einmal auf den Angeklagten, sondern der oder die Zeugen mussten den ersten Stein werfen. Sie hatten die Verantwortung, was dann passiert. Und erst dann kamen alle dazu. Wisst ihr, wir sehen oft nur mit so einem Balken im Auge ganz genau und glasklar den Splitter beim anderen. Das ist ein Bild, das Jesus gebraucht hat. Wir sind so gepolt. Keine Ahnung, das haben wir so drin, muss ich nicht lernen. Frag mal meine Frau. Da sehe ich ganz genau, was da nicht läuft. Und dann werfen wir den ersten Stein. Das macht Religion. Und dadurch blenden wir aus, dass wir durch unsere Sünde alle in dieser Mitte stehen müssten, wo die Frau steht. Wir stehen alle da. Wenn es Gott also um Religion ginge, hätte Jesus jetzt was tun müssen? Kurzer Prozess. Stellt euch das mal vor. Die Situation ist da, die Ehebrecherin ist da und Jesus sagt, okay, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann guckt er sich um. Wie? Keiner da? Was wusste ich? Ich bin Gott. Ich habe keine Sünde. Gib mal bitte den Stein. Pff. Und so geht die Geschichte gerade nicht weiter. Wenn es nur um richtig und falsch geht und Regeln und um Regelübertretung und dann gleich konsequent sein, mit der Strafe Gottes rechnen, dann hätte Jesus diesen Stein werfen müssen. Er war ohne Sünde. Und wenn es um Religion ginge, dann hätte er sie nicht nur verurteilen müssen, sondern er hätte eine Konsequenz sofort ziehen müssen, den kurzen Prozess. Der das Recht gehabt hätte, diesen Stein zu werfen, der tut es nicht. Wisst ihr, dass wir dann alle verloren wären? Right away. Aber was machen seine Worte allen dort im Tempel deutlich? Alle brauchen Rettung. Alle. Der ganze Tempel, das müsst ihr euch mal vorstellen, war ja eine Dauererinnerung, dass Sünde real ist. Da ging es um Opfer wegen Sünde. Ein anderer für den, der gesündigt hat. Das war das Tempelleben. Für jeden. Die Sünde musste bezahlt werden durch Blut. Das war das Thema des Tempels. Und die Worte von Jesus zeigen, dass nicht mal er es war, der die Pharisäer verurteilte, sondern was? Die Sünde der Pharisäer. Sie sind bereits verurteilt. Er sagt ja nicht, wer von euch hat keinen Ehebruch begangen, sondern was sagt er? Wer von euch ohne Sünde ist. Hätte er gesagt, wer von euch ohne Ehebruch ist, hätten sich vielleicht einige gemeldet. Aber er macht es allgemein. Das stellt er heraus. Sünde steht über allen Menschen, nicht nur über Ehebrechern. Ihr braucht alle Rettung von Sünde. Das heißt, die Aussage von Jesus bezieht sich hier auch wieder auf den einzelnen Menschen. Das haben wir schon öfter gehabt. Wer von euch, jetzt guckt auf den Einzelnen, nicht auf die Masse. Und keiner konnte werfen. Und dann was für eine Szene. Jesus redet und schreibt dann weiter auf die Erde. Ist euch das aufgefallen? Mit anderen Worten, hey, ist das alles gesagt? Jesus wendet sich wieder ab und schreibt weiter auf die Erde. Das ist interessant. Es ist alles gesagt. Das ist das, was Jesus in dieser Situation allen sagt. Und darum geht es auch zuallererst im Evangelium. Erkennen, wo man selbst steht in seiner Beziehung zu Gott. Mal ehrlich, würdest du jetzt nicht am liebsten wissen, ja, was hat Jesus jetzt geschrieben? Gibt Kommentare, könnt ihr nachlesen. Alles Mögliche wurde da interpretiert. Ich zitiere Augustinus, lehre deine Zunge sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was aber deutlich wird durch diese Bewegung, ist durch diese Handlung, er hat sich wieder abgewendet von den Pharisäern. Er wendet seine Augen von den Leuten ab, er schreibt weiter und die Ankläger haben nicht weitergemacht mit ihren Fragen, sondern was tun sie? Sie gingen weg. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die immer noch in der Mitte stand. Schaut, was Jesus macht. Er zielt in das Herz aller und in das Gewissen dieser Männer vor. Und es sieht so aus, als würden alle ihren Zustand vor dem Gesetz begreifen. Was aber nicht heißt, dass sie ihren Zustand vor Gott begriffen haben. Das ist nochmal ein Unterschied. Ich habe mich mit meiner Frau kurz darüber gesprochen und gesagt, was hat sie bewegt, jetzt auf einmal angeblich betröppelt wegzulaufen? Ich glaube nicht, dass sie innerlich betröppelt waren. Wie ich mir diese Szene vorstelle, ist, das sind harte Pharisäer, das sind harte Schriftgelehrten, die Jesus hassen. Die wollen ihm eine Falle stellen, die ganze Zeit gegen ihn handeln. So sind die drauf, das ist in ihrem Herzen. Und dann sollen die auf einmal im Inneren geistlich tief getroffen sein. Glaubt ihr das? Kann ich mir schlecht vorstellen. Ich meine, Johannes sagt nicht viel dazu. Im Kern, und das werden wir auch im Evangelium weiter sehen, hat sich an ihrer Haltung Jesus gegenüber überhaupt nichts geändert. Ich sehe hier mehr so ein, okay, so kriegen wir ihn nicht, versuchen wir später nochmal. Sie stellen sich selbst hier ins Abseits, aber sie werden bald zurückkommen. Und wisst ihr, was sie in der Hand haben werden? Am Ende von Kapitel 8, sie werden Steine in der Hand haben und werden den Messias aus dem Tempelbezirk treiben mit Steinen. Sie werden auf ihn werfen. So endet das Laubhüttenfest für Jesus mit einem Rauswurf. Schaut, was deutlich wird, dieses Wort hier in Vers 7 macht die Ankläger zu Angeklagten und alle gingen weg. Fühlt sich nicht gut an. Sie halten es in der Gegenwart von Jesus nicht aus. Hier steht das Wort Älteste, kann sein, dass Älteste gemeint ist oder Ältere. Auf jeden Fall Leute mit mehr Lebenserfahrung. Sie schauen auf ein längeres Leben zurück und sie sind irgendwie damit konfrontiert, was so in ihrem Leben gelaufen ist. Und wenn sie ein bisschen aufgepasst haben, zum Beispiel bei der Bergpredigt von Jesus, was hatten sie da noch im Ohr im Blick auf Ehebruch? Was hat Jesus da sogar gesagt? Wer eine Frau auch nur ansieht, sie zu begehren, der hat was getan? Ehebruch. Das heißt, niemand, auch wir heute nicht, können Jesus vorwerfen, dass er locker mit dem Thema umgeht. Jesus macht in der Bergpredigt alle Männer zu Sündern. Er sagt damit nicht, Männer wollen nur das eine. Er sagt damit aber, wie weit wir alle von der Herrlichkeit weg sind. Wenn wir über Gesetz reden, dann müssen wir die Herrlichkeit und den Maßstab Gottes anlegen. Da kommt keiner dran. Das ist der Punkt. Er spielt hier nicht mit dem Thema Ehebruch. Er rettet eine Frau. Schaut, Sünde ist mehr als nur die Tat. Sünde fängt in unserem Denken an. Sünde beeinflusst alles, auch unsere Motive. Und Religion hilft da niemand. Jesus klagt die an, die auf andere zeigen und eine weiße Weste haben wollen. Die stehen gerade im Fokus. Und was passiert? Keiner hat nach dieser Frage Jesu den Arm erhoben, um den Stein zu schmeißen. Und der es hätte tun können, der tut es nicht. Das ist die Situation. Was tun aber alle? Es ist alles gesagt und sie gehen weg. Sie kommen eben nicht zu Jesus. Sie bleiben nicht. Sie fragen nicht nach. Sie gehen. Nur ein Mensch bleibt. Das ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Das ist doch passiert. Da heißt es in Vers 10, als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr. Jetzt sehen wir die Frau im Fokus von Jesus. Sie ging nicht weg. Sie hätte ja auch weggehen können, heimlich, nichts wie weg, Glück gehabt. Sie bleibt. Sie bleibt bei Jesus und von ihm will sie hören, welches Urteil spricht dieser Mann über mein Leben? Und hier geschieht ein Wunder. Ein inneres Wunder. In diesem bei Jesus bleiben, in dieser Stille entsteht Glaube, Vertrauen. Sie will das Urteil Jesu über ihr Leben hören. Sie setzt sich dem aus. Mich berührt die Stelle, weil ich, und ihr bestimmt auch, weil wir oft Menschen ausgesetzt sind. David hat mal was gesagt in 2. Samuel, das hat mich gesagt, oh ja, kann nachvollziehen. 2. Samuel 24, 14. Und David sprach zu Gott, mir ist sehr Angst, mögen wir doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. So gehen Menschen oft mit anderen Menschen um, bis hin in Gemeinden. Und du zerbrichst manchmal innerhalb von Gemeinden, weil wir nicht verstehen, was Religion mit uns macht, weil wir das Evangelium nicht klar verstehen. Das hier ist die Erfahrung der Frau. Und die Frage an uns heute ist, sind wir bereit, das Urteil Jesu über unser Leben zu hören? Ihr wisst, also die Frau hätte heute wesentlich bessere Chancen gehabt. Also heute ist das ja normal. Hol dir, was du brauchst, die Rechnung kommt später. Können wir das heute überhaupt in dieser Tinderzeit noch als Ehebruch und Unzucht bezeichnen? Hallo? Was müssen wir in einer solchen Situation tun? Hey, Gemeindeleitung, Pastor, mach mal, so geht das nicht im Haus des Herrn. Sollen wir das sagen? Oder sollen wir über alles den Mantel der Liebe stülpen? Was sollen wir denn machen? Gehört das heute überhaupt noch in die Gemeinde? Oder ist das nicht alles Privatsache? Möchte ich nicht in mein Leben. Ist auch Gemeindethema. Ich möchte euch zum Verständnis geben, jede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe nennt die Bibel was? Sünde. In dieser Geschichte geht es darum, wie Jesus aber diesem heuchlerischen Satz der Pharisäer begegnet. Das ist das Hauptthema. Er redet hier überhaupt kein Wort über Sünde. Also im Detail. Keine Diskussion darüber, kein theologischer Vortrag über das, was jetzt Ehebruch ist und was es mit dir macht. Aber er nennt die Tat der Frau indirekt Sünde. Das ist die Wahrheit. Aber bei Jesus kommen beim Evangelium zwei wesentliche Dinge zusammen. Das müssen wir gemeinsam noch sehen. Schauen wir noch mal, wie es hier heißt. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr: Frau, wo sind sie, die deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ihr habt hier viel Evangelium in dieser Aussage von Jesus. Was bringt Jesus zusammen? Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Was ist das Evangelium? Es ist einfach herrlich. Wir müssen es verstehen. Was passiert denn hier? Das Erste, was ist denn Evangelium? Das Evangelium heißt, Jesus wendet sich zu. Das tut er bei dieser Frau. Er hat sich aufgerichtet, er sah sie an und er sprach. Das ist Evangelium. Ich sehe hier Herrlichkeit Gottes. Gnade, Jesus richtet sich auf, wendet sich zu. Er sieht sie an und er spricht mit ihr. Das macht den Unterschied in einer Stadt. Wenn Menschen das erleben, das ist Evangelium. Gute Nachricht, so ist Gott und ohne diese Zuwendung kommt niemand zum Glauben, wenn Gott das nicht tut. Und das Zweite, im Evangelium hört der Sünder das Wort Freispruch. Das ist einer meiner Lieblingswörter. Ich habe auch meine Kirchengeschichte hinter mir. Ich glaube gar nicht, wie viele Anklagen es in der Gemeinde gibt. Brutal. Und dann das Wort Freispruch über deinem Leben zu hören, das bedeutet dir dann alles. Freispruch. Im Evangelium hören Sünder das Wort Freispruch. Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: Ich verurteile dich nicht. Schaut, Gott, geht es in deinem Leben nicht um Religion, sondern darum, dass du gerade durch das Gesetz das Evangelium als herrlich ansiehst, weil das Gesetz steht. Es zeigt die Gerechtigkeit Gottes. Das bleibt alles bestehen. Das ist die Wahrheit. Aber dass uns unser Gott in Gnade ansieht, wo wir wissen, wir übertreten, das ist Evangelium. Also es geht darum zu erkennen, was eine Beziehung zu Gott beginnen lässt und aufrechterhält bis in alle Ewigkeit. Und dass wir daran aufblühen, uns daran freuen, sagen, ich habe das Entscheidende gefunden, Schatz im Acker. Mit anderen Worten, Errettung ist eine persönliche Angelegenheit zwischen einem Sünder und Jesus. Und unser Problem ist, dass Religion so weit und tief verbreitet ist, manchmal auch in Gemeinden, dass wir das nicht mehr unterscheiden. Und dass wir unmerklich diese Prägung nach wie vor in uns drin haben. Dass wir Regeln wichtiger ansehen als Menschen. Selbst in einem Land der Reformation vergessen wir Entdeckungen aus dieser Zeit, was das Evangelium wirklich ist. Beschäftigt euch mal mit Luther, dass er verstanden hat, ich bin allein durch Glauben gerechtfertigt. Das hat dieses Land verändert. Wir sind dabei, das alles wieder zurückzuschrauben, kirchlich. Müsst ihr jetzt nicht wissen, aber da ist viel los im Moment. Religion führt dazu, dass wir ein Gottesbild, ein Jesusbild haben, das eher abschreckend ist. Immer nur Druck. Wir Christen müssen aufstehen gegen Unmoral. Wir Christen müssen aufstehen gegen Homosexualität. Wir müssen aufstehen gegen. Wir sind immer nur gegen. Christen laufen mit Schildern herum. Wir sind dagegen. In meiner Zeit gab es noch viele Punks. Die waren auch dagegen. Du musst nicht Christ sein, um dagegen zu sein. Und dann wundern wir uns, dass man uns Christen kennt als die, die dagegen sind. Weißt du, welche Menschen Jesus am meisten geliebt haben? Welche bei ihm geblieben sind? Welche Menschen tiefen Freude in ihm gefunden hatten? Das waren Menschen, die gesagt haben, ja, ich habe Herausforderungen in meinem Leben. Ich kenne Versagen. Ich kenne Situationen, mit denen kann ich nicht umgehen. Ich falle immer wieder in dieselbe Sünde rein. Ich kriege das nicht in den Griff, ich kriege es nicht gebacken. Ja, ich bin ein Sünder. Und diesen Menschen ist Jesus begegnet, sie waren offen für ihn und waren überrascht von dem Evangelium, das er anbietet. Freispruch. Da blühst du wieder auf. Da gehst du aus dem Gerichtssaal raus, ich bin frei. Das ist Evangelium. Das Wort Freispruch zu hören. Und den Leuten wurde das Evangelium zum ganzen Schatz. Ich glaube, unser Problem ist heute, dass wir alle das Evangelium nicht mehr genau kennen. Dass wir die Schrift nicht genug studieren, um das herauszusehen, was Evangelium ist. Die Menschen, die fromm waren, die in Religion gelebt haben, die haben ihn umgebracht am Ende. Ich möchte abschließen. Jesus sagt in diesem Text eigentlich nur sehr wenig. Ist euch das aufgefallen? Er sagt eigentlich nur 4 kurze Sätze. Der erste Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Keiner von euch ist ohne Sünde. Ganz ehrlich, das will heutzutage schon mal gar keiner mehr hören. Wer das offen hört, da ist Gott am Wirken. Römer 3, 23, sie haben alle gesündigt, sie verfehlen alle die Herrlichkeit Gottes. Der zweite Satz, den er sagt, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verklagt? Und sie sagt, sie sind alle weg, Herr. Der dritte Satz, den er sagt, so verurteile ich dich auch nicht. Das ist die Aussage, die das Evangelium markiert im Kern. Auch ich verurteile dich nicht. Das ist gute Nachricht. Obwohl er uns kennt, obwohl er genau weiß, wie unsere Geschichte ist, wie wir denken, ich verurteile dich nicht. Das ist die Wahrheit von Römer 8, 39 angedeutet. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich liebe dieses Wort Freispruch. Und jetzt sagt Jesus aber noch ein viertes und damit hören wir auf. Und das gehört unbedingt zum Evangelium dazu. Und wer dafür jetzt nicht offen ist, der hat das Evangelium im Kern nicht verstanden. Was sagt er noch? Gehe hin und sündige jetzt nicht mehr. Gehe hin. Das war damals eine juristische Formulierung eines richterlichen Freispruchs, wenn er einen Angeklagten in die Freiheit entließ. Gehe hin. Du bist frei. Und dann sagt er, aber sündige nicht mehr. Das heißt, das Evangelium führt uns in ein neues Leben. Das ist normal. Wenn du verstanden hast, von was du freigesprochen bist, dann muss ich keinen Druck machen. Das wirst du tun, wer das Evangelium verstanden hat. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und hier steht ja kein religiöser Führer vor der Frau, ein Pharisäer, der sagt, Freispruch oder eben nicht. Sondern hier steht der Sohn Gottes selbst. Schaut, wenn wir den religiösen Fundamentalismus betrachten, also die Fundamentalisten, da steht das Gesetz vor den Menschen. Gott hat alles geregelt, tu das. Das ist die eine Seite. Kennt ihr die? Die andere ist so dieser psychologische Humanismus. Hey, alles halb so wild, easy going, steh mal dazu, mach da nichts draus. Leb dich aus. Das ist die andere Schiene. Und beides ist zu wenig und beides ist nicht das Evangelium. Beides ist es nicht. Wenn wir heute als Gemeinde die vielen brennenden Themen anschauen, merkt ihr, dass es brennt in unserer Welt, auch an Themen, auch in Deutschland? Ehe, Familie, Homosexualität, Gender, die Moral, Ethik, Abtreibung, Lebensentwürfe, ach und noch vieles andere dazu. Dann können wir das alles mit der Brille der Religion anschauen. können wir tun. Und es gibt einige, auch Christen, die machen das. Wir können aber auch die Brille aufziehen der Gleichgültigkeit. Alles halb so wild. Das ist aber nur eine andere extreme Brille. Und wisst ihr was, die ist so beliebt heutzutage, auch in Gemeinden. Ehrlich gesagt, ich habe die auch lieber auf. Warum? Hey, wenn es für dich passt, dann passt es für mich auch. Müssen wir nicht lange drüber diskutieren und streiten. Das ist Gleichgültigkeit. Auf Deutsch gesagt, du bist mir pupsegal. Mach, wie du denkst. Ja, jeder muss selber sehen, wie er klarkommt. Was du machst, wenn es für dich passt, dann passt es für mich. Ich rede da nicht rein. So. Das ist Gleichgültigkeit. Wisst ihr, wie man es auch nennen kann? Kriegt ein bisschen Charakterbeschreibung von mir. Konfliktscheuheit. Man kann es auch Menschenfurcht nennen. Man kann es auch nennen, ich will doch angenommen sein. Man kann es auch nennen, ich will doch nicht anstoßen. Man kann es auch nennen, ich will den einfachen Weg gehen. Man kann es auch nennen, ich will einfach meine Ruhe. Ich will keine Probleme mit irgendjemand. Ich bin tolerant. Was willst du? Du willst fremdgehen? Okay, jeder wie er will. Das ist der einfache Weg. Und auch den geht Jesus nicht. Was macht Jesus? Wo ist der Jesusweg? Könnt ihr ihn erkennen? Der geht mitten hindurch. Weder das eine noch das andere. Mitten hindurch. Jesus geht mitten hindurch und das ist der Weg des Evangeliums. Das Evangelium geht da mitten hindurch, hat weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun. Jesus war der toleranteste Mensch, der er überhaupt gelebt hat. Ich beweise euch das. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle. Alle. Und Jesus war der intoleranteste Mensch. Wir kommen noch zu Johannes 14. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das ist nicht sehr tolerant. Wer mir sagt, alle Religionen sind gleich, der hat gekifft. Es gibt Unterschiede. Und wir müssen klar bleiben. Was also sehen wir bei Jesus? Jesus nennt Sünde, Sünde. Und gehe fort und Sünde gehe von jetzt an nicht mehr. Und deshalb müssen auch wir Sünde, Sünde nennen. Auch als Gemeinde. Das ist nicht leicht. Das ist eine Riesenherausforderung, auch für uns, auch in dieser Stadt. Also nicht nach der Begnadigung jetzt einen drauf machen. Wer das tut, hat Evangelium nicht verstanden. Ändere deine Beziehung, sagt Jesus hier. Ändere dein Leben. Was vorher jetzt möglich war, geht jetzt nicht mehr. Du bist frei für ein Leben, das Neues. Das heißt, diese Geschichte ist eine eindrückliche Illustration von dem, was Johannes zu Beginn seines Evangeliums geschrieben hat. Könnt ihr euch erinnern, Johannes 1, also die ihr da wart? Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Einzigartigen vom Vater. Und dann steht hier was? Voller Gnade und Wahrheit. Ich sag mal so, Gnade ist seine Antwort auf Religion. Und Wahrheit ist seine Antwort auf Gleichgültigkeit. Das ist das Evangelium. Und den Weg müssen wir einüben, den müssen wir gehen. Also Jesus nimmt Sünde ernst. Er radikalisiert sogar Ehebruch noch in der Bergpredigt. Auf der anderen Seite kann er mit Sündern zusammensitzen. Wir wollen zusammen ein Lied singen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, also die Band. In dem Lied, ich habe so gedacht, hey, das ist das Lied dieser Frau. Das Lied heißt, der Herr ist meine Rettung. In der ersten Strophe heißt, die Gnade Gottes rief nach mir und zog mich aus dem wilden Meer, aus der Mitte der Ankläger heraus. Nun bin ich hier, stehe auf festem Grund, der Herr ist meine Rettung.